Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
So, Sonja, ich habe heute mal was aus meiner Praxis mitgebracht, wo mich einfach brennend deine Meinung interessieren würde. Spoiler, ich habe keine Lösung, aber vielleicht können wir ja einfach über das Thema mal sprechen. Was passiert, wenn ein Kunde oder eine Kundin unzufrieden ist und wie kann ich vielleicht damit umgehen? Und dafür brauchst du natürlich ein paar Informationen. Das heißt, bei mir ist es ja so, wie ihr alle wisst, die hier aufmerksam zuhören, dass der Kunde in einem Kennenlerngespräch kommt. Das heißt, in einer Viertelstunde wird erstmal abgeklopft, wie ist denn die Erwartungshaltung meines Gegenübers und kann ich diese Erwartungshaltung erfüllen? Dann gibt es ein einstündiges Beratungsgespräch und am Ende fasse ich das Ganze schriftlich zusammen. Und das war natürlich wie immer, es war ein Magen-Darm-Patient und ich sage bei Magen-Darm-Patienten immer dazu, ich kann euch nicht einfach einen Plan geben und zack, alles ist schick. Ja, das funktioniert einfach nicht, weil natürlich ich auch eine gewisse Art der Fütterungsdiagnostik betreibe. Das heißt, ich mache einen Fall, gucke mir den an, ändere eine Stellschraube und habe dann entweder eine Verbesserung oder nicht. Und dieses ist für mich total wichtig, weil auch jede Nicht-Verbesserung mir einen Hinweis gibt. Das ist natürlich für den Endkunden super frustrierend, aber in der Regel kommuniziere ich das. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr ganz hundertprozentig daran erinnern, ob ich es in dem Fall gemacht habe. Aber ehrlich gesagt mache ich das bei allen Fällen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Nur, dass du mal so einen gewissen Überblick hast, wie ich das Ganze kommuniziere und auch ja mir eine kleine Exit-Tür vorbehalte, wenn es halt nicht funktioniert. Glaubst du, das ist, lass uns da vielleicht schon mal einhaken. Ist es sinnvoll, sich so eine Erwartungshaltung abzuklopfen? Würdest du dazu raten?
So, Moment, jetzt hast du schon ganz viel gesagt in diesem Satz. Genau, also so wie du reingehst, finde ich persönlich, also ich meine, das kannst du ja am Ende so machen, wie du das für richtig hältst und wie du dich gut damit fühlst, ne? Was ich natürlich bei dir spannend finde, ist ja, dass du in dieser Situation bist, dass du an diesem Online-Thema arbeitest. Du hast ja eigentlich diese Online-Beratung, das heißt, die Leute kennen dich natürlich nicht persönlich von vornherein und die machen natürlich im besten Fall, haben wir ja schon darüber gesprochen, ne, kommen die irgendwie über dich mit dem Podcast, lesen sich vielleicht mal irgendwie was durch oder auf Instagram sehen sie deine Postings und dann haben sie vielleicht ganz viel Informationen, dass du Expertin bist, was du machst, aber es ist natürlich immer vage und von daher finde ich das total sinnvoll aus meiner Perspektive zu sagen, hey, wir lernen uns erstmal kennen und wir klopfen erstmal ab, was ist deine Erwartung an mich, was ist meine Erwartung an dich. Und ich kann dir sagen, dass ich das tatsächlich bei mir genauso mache. Also ich habe immer, wenn ich meine Beratungsleistung habe oder bestimmte andere Leistungen meiner Agentur anbiete, ist das so, dass ich am Anfang immer eine erste Bedarfsanalyse mache oder eine kostenfreie Bedarfsanalyse und Beratung. Die dient dazu hauptsächlich, dass wir uns kennenlernen und dass wir uns ein bisschen beschnuppern, wie ticken wir und was ist deine Erwartung an mich, was ist wirklich dein Problem und passen wir da zusammen und was kann ich dir wirklich geben oder was halt auch nicht, ja, je nachdem, wo du da stehst. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, ich mache das im Vornherein und auch gerade bei so Themen, ne, gerade dieses Magen-Darm-Thema, wo wie oft in der Medizin, glaube ich, diese Erwartungshaltung ist, ich gehe jetzt dahin und die Person hat jetzt die Lösung für mich und dann ist das Thema gegessen und dann Spoiler, nee, der Darm ist super komplex, ist es nicht mit einer Änderung getan. Kann ich sehr gut verstehen, halte ich persönlich für sinnvoll und gut zu sagen, ich frame das, ne, und sage, bis das und das kann die Erwartungshaltung sein. Und darüber hinaus müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Und ich kann es dir nicht versprechen, weil die Garantie gibt es ja einfach nicht. Also, lange Rede, long story short, finde ich gut. Meine Meinung dazu.
Genau, und was ich glaube, was du einfach so in einem Nebensatz eben hast einfließen lassen, ist, dass ich auch gucken kann, ob die andere Person zu mir passt. Ne? Wir haben ganz, ganz viel über Zielgruppen hier gesprochen. Und ich darf einfach, und das ist halt das, ich glaube, Tiermedizin bedeutet halt auch im Moment, ne, weil unser Podcast heißt ja Future Vet Business, das heißt, es geht viel darum, wie sieht die Zukunft der Tiermedizin aus. Aber wenn wir jetzt mal in die Gegenwart gucken, dann sehen wir auch jetzt schon eine Tendenz, dass wir mehr Patienten haben, als wir Leute haben. Das heißt, man darf sich irgendwo auch so ein bisschen seine Patienten raussuchen. Das heißt, es gibt auch Situationen im Kennenlerngespräch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eklig bin, aber ich sage halt auch in manchen Fällen, nee, sorry, kann ich nicht helfen. weil ich weiß, also es kann natürlich auch dann mit der Sympathie des Gegenübers zusammenhängen, ja. Find manche sofort sympathisch und das vibet und bei anderen denke ich, nee, tut mir leid, aber da kommen wir irgendwie auf keinen grünen Nenner, aus welchem Grund auch immer, ja. Also das heißt, so ein Kennenlerngespräch geht natürlich auch in beide Richtungen. Das heißt, ich darf mir natürlich auch vorbehalten zu sagen, nee, mit dir möchte ich eigentlich nicht zusammenarbeiten. Und das ist natürlich ein Luxus, den ich jetzt habe, weil mein Kalender ausgebucht ist, ja. Also das hätte ich mir vor anderthalb Jahren, hätte ich mich das niemals getraut. Und jetzt bin ich so, ja komm, hier in Bayern sagt man, geh weiter. Also weißt du, das ist so für jemand anders. Und das ist halt eine Luxussituation, die ist mir durchaus bewusst. Aber es geht halt auch in beide Richtungen. Also auch wir als Tierärztin dürfen uns vorbehalten zu sagen, nee, also mit dir möchte ich irgendwie nicht arbeiten. Hast du die Situation schon mal gehabt? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Ja. Also ich klopfe ja verschiedene Sachen ab. Das eine ist natürlich die persönliche Wellenlänge, ne? Weil ich finde, also ich persönlich merke sehr, sehr schnell, haben wir ein Vibe miteinander, sind wir auf einer Wellenlänge. Ich glaube, das geht, ich vermute, dass das vielen so geht. Ich glaube, dir geht das ähnlich, dass du relativ schnell checkst, mit der Person kann ich oder kann ich nicht. Und das ist so das eine, das ist so diese ganz persönliche Ebene. Und mit der Person kann ich nicht, schwingt ja ganz viel mit. Da schwingt ja ganz viel mit, dass die Person einen anderen Anspruch hat, dass sie eine Erwartungshaltung hat, die ich nicht erfüllen kann oder möchte. Ne, da sind wir wieder bei dem Aufsuchen. Ich möchte diese Erwartung nicht erfüllen. Und ich habe das zum Beispiel schon bei einer Person erlebt, die kam zu mir tatsächlich mit ganz konkret, es ging um, ich glaube, es war ein Webseitenprojekt. Ja, die wollte eine Webseite haben für ihre Tierarztpraxis. Und die hat mir dann sofort erzählt, dass ja ganz klar ist, dass sie wüsste, was sie will. Sie erzählt mir, wie das zu laufen hat. Ja. Und nichts gegen Leute, die wissen, was sie wollen. Überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, dass ich allen erzählen möchte, wie der Hase läuft. Aber wenn jemand zu mir kommt und meine Expertise haben möchte und dann aber nicht offen ist für meine Expertise oder meine Beratung und eigentlich nur jemanden braucht, der eine ausführende Hand ist, und das ist war ich in dem Fall ja nicht. Ich bin ja eben in einer anderen Position. Ich biete andere Leistungen an als das, was sie erwartet. Und aber ganz klar, wir passen einfach nicht zusammen. Weil in den Nebensätzen eigentlich immer wieder so Sachen fielen, wo ich gemerkt habe, das wird halt auch kein angenehmes Arbeiten. So, ich möchte das nicht. Und ich habe der Person dann auch sehr schnell zu verstehen gegeben, dass wir nicht zusammenarbeiten werden. Und Ich finde, das ist okay und das ist gesund und das darf man tun. Weil, ich meine, das geht dir in deiner Praxis so, das geht mir in meiner Beratungsleistung und in meiner Agenturleistung so, das geht unseren Kolleginnen in den stationären Praxen so. Wir wollen das ja noch eine Zeit lang machen. Und klar gibt es Zeiten, in denen wir sagen, ey, ich habe den Kalender nicht voll oder ne, es fluppt noch nicht so, wie ich das möchte. Wenn jetzt gerade nicht die riesen finanziellen Drücke herrschen und ich muss zusehen, dass ich irgendwie diese Kosten gedeckt kriege, ja, auf Teufel komm raus, finde ich es immer total gesund zu sagen, ich möchte mit dieser Person nicht arbeiten. Ich sage da gleich noch ein bisschen was zu, weil jetzt viele vielleicht sagen, ja, aber was mache ich denn, wenn der Hund da vor mir steht und kollabiert oder so, ne, anderes Thema. Ich finde das sehr gesund zu sagen, ich möchte das nicht und dann zu sagen, ich investiere lieber meine Zeit, die ich jetzt gerade habe, da rein, die richtigen Leute anzusprechen, weil ich möchte das noch eine Zeit lang machen, ich möchte Spaß dabei haben und ich möchte, dass am Ende das bei rumkommt, damit ich mich gut damit fühle und damit sich alle gut fühlen. Da haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen. Das färbt ja ab, wie ich mich dann fühle, wie ich mich bewege, präsentiere, kommuniziere. Das färbt auf die Kundinnen ab, das färbt auf die Behandlungen ab. Das, ne, das hängt ja ganz viel dran. Von daher finde ich das total sinnvoll und gut und darf man gerne machen. Und jetzt noch ein ganz kleiner Satz genau nochmal dazu. Klar, manchmal ist ein Patient vor allem und wir möchten dem helfen, egal wie die Besitzerinnen ticken. Keine Frage, bitte, feel free, mach das. Ich weiß aber auch von ganz vielen Geschichten, dass die Leute schon gesagt haben, das wird super ätzend, die ist super schwierig. Also und ätzend im Sinne von, wir beide passen einfach persönlich nicht zusammen. Das heißt ja nicht, dass die Person nicht in einer anderen Praxis oder irgendwo anders, ne, die richtige Leistung findet, den richtigen Partner, die richtige Person, die sagt, ey, ich habe da gar kein Problem mit. Das ist genau mein Typ Mensch, mit dem ich gerne arbeite. Ja, ich weiß, dass ganz viele dann gesagt haben, ich habe trotzdem geholfen, weil ich wollte dem Tier helfen. Und ich verstehe das. Das ist ja das Thema, worum wir uns immer wieder drehen. Ich verstehe das total. Aber ich weiß auch, dass ganz viele Geschichten nach hinten raus super nervig waren, die Leute sehr unangenehm wurden oder sehr undankbar waren oder man sich persönlich, bleiben wir mal bei uns persönlich, so aufreibt dabei, weil es so anstrengend ist und so zehrend ist, dass es keine gute Erfahrung war. Und man auf Teufel komm raus irgendwie nach einem positiven Outcome sucht. Und ich glaube, wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen, bei dir geht es jetzt genau darum heute auch, dass wir aus dem, was du erlebt hast, und ich hoffe, du erzählst mir das gleich so ein bisschen nochmal im Detail, auch ein positives Outcome ziehen möchtest. Weil manchmal ist das Einzige, was dann bleibt, dass man im Nachhinein vielleicht reflektiert, ne? Und dann noch was draus lernt. So geht's mir zumindest immer.
Genau, und ich habe zum Beispiel mittlerweile eine Regel. Ich schiebe niemanden dazwischen. Mhm. Also, natürlich kann ich in einem Job, der keine Notfälle hat, das locker sagen, ja. Aber jedes Mal, wenn ich über meine Grenze hinweggegangen bin, in meinen Kalender geguckt habe und gesagt habe, boah, das sind mir eigentlich zu viele Fälle und oh Gott, nee, eigentlich passt es nicht, aber die arme Frau, keine Ahnung, ja komm, ich schieb die noch mit rein, waren das am Ende die Fälle, die sich am allereklichsten herausgestellt haben. Ja. Weil, und ich weiß nicht, wo die Dynamik ist, aber es ist dann immer so, ich erwarte, dass diese Kunden dann besonders dankbar sind. Vielleicht habe ich dann auch mit diesem Kunden gegenüber eine andere Einstellung, ich weiß es nicht. Aber das kommt dann nicht und es sind dann am Ende die, die immer noch extrem rummeckern. Und ich weiß nicht, oder ob es so ist, dass sie vorher schon meckern und man sie deswegen dazwischen steckt, dass man sagt, okay, man will die unbedingt zufrieden haben. Und ich habe mittlerweile die Regel, dass ich sage, wenn ich merke, in einem Kennenlerngespräch habe ich zwei Optionen. Entweder ich sage den Leuten, ach ja, super, willst du dann die Beratung machen? Dann können wir ja direkt einen Termin ausmachen. Oder ich sage, super, lass dir das durch den Kopf gehen, jetzt hast du alle Fakten, buch gerne über den Terminkalender. Mhm. Weil, wenn ich sage, buch über den Terminkalender, komme ich nicht in Versuchung, jemanden dazwischen zu schieben. Ich habe einmal eine Regel festgelegt, wann, wo, welche Termine gebucht werden können. Und wenn die Person einfach erst in 2 Wochen gerade einen Termin buchen kann, ist das gerade nicht mein Problem, ja. Weil ich gemerkt habe, ich gehe viel zu schnell über meine Grenzen und sage, ach komm, naja, dann mache ich den halt in meiner Mittagspause. Und merke dann, dass ich am Ende des Tages völlig durch bin. Und deswegen habe ich mittlerweile Regeln aufgestellt, weil ich da zu sehr über mich hinweggegangen bin und versucht habe, es allen recht zu machen, Leute irgendwo dazwischen gequetscht haben. Und genau die Leute, die ich dazwischen gesteckt habe, das waren am Ende immer die unangenehmsten Fälle, wo ich es echt bereut habe und mehr gearbeitet habe und das Geld am Ende auch nicht mehr gestimmt hat. Ja, weil ich habe nun mal eine gewisse Price-Range, die ich kommuniziere und die rechne ich ab. Und das waren dann im Endeffekt Fälle, für die ich länger gebraucht habe und wo ich dann meinen Handlungsspielraum so ein bisschen auch aufgebraucht hatte. Mache ich nicht mehr. Also das ist zum Beispiel so ein Learning, was ich nicht mehr mache. Das ist natürlich aber was anderes, wenn ich in der stationären Praxis bin und einfach ja einen hochakuten Fall vor mir stehen habe. Na, da kann ich das natürlich auch nicht machen.
Mhm. Aber genau das meinte ich gerade. Also dieses Erlebnis, ich habe das auch schon erlebt selber und kenne das auch von anderen Kolleginnen in den Praxen. Dann hat jemand so gedrängelt und muss unbedingt noch und kann ich nicht heute noch kommen und ich muss unbedingt heute noch und es ist doch seit 3 Wochen schon schlimm, aber ich muss es heute noch machen oder wie auch immer oder last minute vor irgendwelchen Reisen. Netterweise hat man versucht, die noch dazwischen zu quetschen, weil die noch eine Tollwutimpfung brauchen. Ich glaube, da schlackern jetzt einigen die Ohren, die das hören, weil sie mir diese Fälle erzählt haben. Ne, dann tut man alles, setzt alle Hebel in Bewegung, dass man das noch schafft, damit die Person in den Urlaub fliegen kann mit ihrem Hund. Ja, und am Ende des Tages ist es irgendwie der blödeste Fall. Sie weigern sich zu zahlen. Sie behaupten, man hätte was nicht richtig gemacht oder was auch immer. Ja, und deswegen, ich finde da, ich meine, klar, es ist was anderes, wenn jemand in der Praxis vor einem steht und sagt, ich will aber. Und es ist auch nicht so einfach, glaube ich, das am Telefon, also je nachdem, wer das halt auch entgegen das Gespräch, das zu machen. Aber ich bin ein großer Fan da, wie du schon sagst, die Grenzen einzuhalten und auch zu sagen, hey, in dem Fall, ne, ich habe Terminmöglichkeiten und im Zweifel buchst du dir halt selber den Termin. Wenn du meinst, wir passen zusammen, dann buchst du den Termin. Und wenn nicht, dann ist es halt auch okay. Aber klar, man muss da sich das auch erlauben. Das ist ganz klar. Das ist was man sich erlauben muss und was vielleicht auch nicht für alle immer einfach umzusetzen ist und je nach Situation natürlich auch dann nochmal eine andere, Evaluierung bedarf, ob das gute Idee ist gerade in dem Moment.
Genau. Und gleichzeitig aber auch, ihr merkt, ich nutze hier an der Stelle die Digitalisierung, um mich an der Stelle ein ganz bisschen dahinter zu verstecken. Und das ist auch total in Ordnung. Also, weil ich bin ja nicht unfreundlich zu meinem Kunden, sondern ich sage einfach, bitte buch einen Termin. Und für meinen Kunden ist es in dem Moment doch auch viel angenehmer, weil die Person gegenüber sagen kann, ich gucke in Ruhe in den Kalender, wann würde mir denn das passen? Okay, ich buche jetzt den Termin, wunderbar, jetzt kommen wir zusammen. Und fühlt sich gleichzeitig auch nicht unter Druck gesetzt, wenn ich sage, so, wann machen wir jetzt den Termin? Sondern einfach, hey, überleg dir das Ganze in Ruhe und dann buchst du den Termin. Das heißt, ich habe so für mich einen Weg gefunden, der für alle total gut funktioniert. Und auch da kann man natürlich zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt digital irgendwelche FAQs machen und sagen, hör zu, wenn dein Tier das und das Symptom hat, dann hast du eh bei mir in der Praxis nichts verloren, dann fahr bitte in die nächste Klinik, wie auch immer. Ne? Also da kann man ja auch irgendwie welche Optionen schaffen. Aber lass uns mal zurück zu meinem Fall kommen. Ich habe diesen Fall bearbeitet, ich habe eine Stunde mit der Kundin besprochen und das Problem an der Stelle war, dass die Kundin die Diagnose des eigenen Tieres permanent durcheinander bekommen hat. Das heißt, ja, ich will gar nicht so konkret jetzt die Erkrankung sagen, aber es war quasi ein Organsystem, das 2 Erkrankungen haben kann, die sehr unterschiedlich sein können. Und sie hat die Begrifflichkeiten immer durcheinander gebracht. Das heißt, ich wusste am Ende gar nicht, welche Erkrankung hat das Tier eigentlich? Und ich habe dann die Beratung gemacht und ehrlich gesagt habe ich dann mir den Fall angeguckt und habe die Fütterung so angepasst, dass für beide Fälle das auch abgedeckt wäre, habe mich aber zugegeben nicht getraut, ins Gutachten die Erkrankung reinzuschreiben, weil ja gar nicht offensichtlich war, welche Erkrankung überhaupt vorlag. Das heißt, das war natürlich schon so ein bisschen ein schwieriger Punkt. Ich habe es aber berücksichtigt und das ist ganz, ganz wichtig. So, und wie es denn so kommt, habe ich an der Stelle ihr die ganzen Unterlagen geschickt und habe ein Dokument vergessen. Ja, ist blöd gelaufen. Ich schicke immer wahnsinnig viele Anhänge. Ne? Ich schicke die ganzen Rationen, ich schicke immer ein Gutachten mit Erklärungen. Das sind immer so 4 bis 5 Seiten, wo alles nochmal so zusammengefasst ist, die wichtigsten Sachen. In diesem Gutachten, wie gesagt, hatte ich die eine Erkrankung nicht mit notiert, weil ich mir ja gar nicht sicher war, ob es wirklich diese Erkrankung war. Habe aber sie natürlich berücksichtigt. Und hat die Kundin zurückgeschrieben, ja, mir fehlt aber die schriftliche Zusammenfassung unseres Telefonats. Da hat er gesagt, oh, das tut mir total leid. Da hat sie natürlich total recht. Die war ja aber fertig. Das heißt, sobald die E-Mail in meinem Postkasten war, habe ich ihr die wenige Minuten später zugeschickt. Gar kein Problem, kann ja mal passieren. Ja, sie war mit dieser Zusammenfassung absolut nicht zufrieden und ich bekam die erste Beschwerdemail. Die da lautete, ja, das ist die Sachen würden nicht mit dem übereinstimmen, was wir im Telefonat abgesprochen hätte. Sie hätte sich ein schriftliches Protokoll gewünscht und die Unterlagen seien ja überhaupt nicht ausführlich. Also das ist das erste Mal, ich mache das Ganze jetzt seit 2,5 Jahren in meiner eigenen Praxis und meine Kunden kriegen immer 4 bis 6 Seiten Zusammenfassungen. Das Feedback, was ich normalerweise bekomme, ist, boah, Wahnsinn, danke für die ausführlichen Unterlagen. Danke, dass wir hier so ausführliche Gutachten bekommen haben. Das werden wir uns jetzt in Ruhe durcharbeiten. Wir melden uns, wenn Fragen sind. Oder boah, Wahnsinn, das hat echt richtig geholfen, dass ich mir das nochmal durchlesen konnte. Und oh, da hast du dir ja echt Mühe gemacht. Das ist das Feedback, was ich normalerweise auf diese Unterlagen bekomme. Ne? Nur um das kurz einzuordnen. Ich bin auch sehr stolz auf diese Unterlagen, denn ich nutze dafür ein extra Gutachtentool. Das war sehr wichtig, das aufzusetzen. Ich habe da sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit reingesteckt. So, damit war sie nicht zufrieden, weil das entstand ja nicht den Sachen, die sie hätten. Und dann habe ich sie nochmal angerufen und habe ihr erklärt, dass ich habe vorher übrigens auch noch mit ihrer Haustierärztin telefoniert, weil sie ja ständig mit den Diagnosen um sich geworfen hat. Und ich war so, woher soll ich denn wissen, was ich mache? Ich habe dann die Haustierärztin angerufen und gesagt, so, ja, was liegt denn hier überhaupt vor? Habe mich da halt rückversichert, damit ich den Hund auch wirklich nicht falsch behandle. Habe die ganzen Unterlagen nochmal angeguckt und habe diese Kundin erneut angerufen. Das heißt, ihr könnt überlegen, die Zeit, die ich investiert habe, war nochmal der Anruf bei der Haustierärztin, ne? Wie das immer so ist. Haustierärztin erreicht man nicht sofort. Ich habe da 2-mal angerufen, habe kurz mit der gesprochen, habe mich rückversichert. Dann habe ich die Kundin nochmal angerufen und habe gesagt, okay, war mein Fehler. Ich hatte ihr die Unterlagen nicht zugeschickt. Das tat mir auch leid. Ne? Damit bin ich auch offen umgegangen, habe gesagt, hör zu, tut mir total leid, dass ich dir das nicht direkt zugeschickt habe. Ach ja, und dann ging es leider so weiter. Es war in den Gutachten, war ein falscher Link drin. So, ne? Wir sind Menschen, wir sind nicht unfehlbar. Wir haben hier einen Fehler gemacht. Das war der falsche Link statt, es war irgendwie ein Trivial, statt Algenkalk, statt Seealge war Algenkalk oder andersrum. Also einfach das falsche Produkt vom richtigen Shop. Genau, und das hat sie mir dann vorgehalten. Dann habe ich ihr das alles erklärt. Da habe ich abends eine E-Mail bekommen. Vielen Dank, dass du extra nochmal angerufen hast, mir alles erklärt hast. Ich so, wunderbar, passt. Was wäre deine Einschätzung bis hier? Hast du irgendwelche Gefühle dazu?
Ja, du hast jetzt ganz viel erzählt. Ehrlich gesagt, ich habe gerade überlegt, ob ich mich da weiter einsetze. Also schilder doch mal vielleicht, also was waren die Sachen, die passiert sind und was ist vor allem, ganz ehrlich, was ist das Problem gewesen jetzt? Also was war jetzt die Situation, warum wir da jetzt genau drüber sprechen? Weil, okay, da war jetzt erstmal das Protokoll nicht da beim ersten Mal. Okay, das ist ja, kann man ja nachschicken, in Ordnung.
Genau.
Fehlte der Link oder der Link war nicht der richtige. Das waren jetzt 2 Sachen, die passiert sind. Genau, ist jetzt vielleicht nicht cool, ja. Lass aber jetzt mal so stehen. Dann muss er jetzt ja nicht einordnen. Was ist dann passiert?
Genau. Und dann habe ich eine Rechnung geschickt. So, und sie hatte mir ja extra nochmal geschrieben, ja, danke, dass du nochmal angerufen hast und das alles erklärt hast. So, da habe ich die Rechnung rausgeschickt und eine Woche später bekam ich eine E-Mail, in der minutiös alle Fehler aufgeführt waren. Sie hatte erst geschrieben, hallo, ich war mit dem Gespräch total zufrieden und dann haben sich die Fehler gehäuft und jetzt hat mein Glauben in deine Person ist erschüttert und du hast das alles nicht richtig gemacht. Und dann wurde mir eine Liste aufgezeigt mit allen Fehlern, was sie sich anders gewünscht hätte. Unter anderem eben diese 2 berechtigten Fehler und ganz viele Sachen, die einfach nicht stimmten. Ja. Die sie anders eingeschätzt hat als ich. Also auch so, ja, das hast du nicht gemacht und das wurde nicht berücksichtigt und das wurde nicht berücksichtigt. Unter anderem eben auch, dass ich diese Erkrankung, die das Tier hat, nicht berücksichtigt hätte. Ja, es stand nicht im Gutachten, aber natürlich habe ich es berücksichtigt. Und deswegen hatte ich sie ja extra nochmal angerufen und ihr das auch in einer extra separaten E-Mail nochmal erklärt. Mhm. De facto ging es also darum, meine Leistung zu mindern, alles Negative rauszuschreiben, einfach um die Rechnung zu drücken. Und bei mir blieb das Gefühl zurück, dass es nur darum ging, meine ganzen Negativpunkte hervorzurufen, um sich über die Rechnung beschweren zu können. Und das hat natürlich bei mir...
Jetzt hake ich mal ein. Hat sie das aktiv eingefordert? Hat sie gesagt, sie will das nicht bezahlen?
Ja.
Gar nicht? Oder nicht den vollen Betrag?
Also, es ging dann so, dass ich ihr das nochmal erklärt habe. Dann hat sie geschrieben, ja, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Dann habe ich gesagt, habe ich da sehr lange drüber nachgedacht, 3 oder 4 Tage. Mhm. Und das meine ich mit, und das ist, da geht's ja dann schon los. Ne? Ich habe das 3 oder 4 Tage so bedeutungsschwanger mit mir rumgetragen, habe immer wieder drüber nachgedacht und gesagt, was mache ich denn jetzt damit? Das raubt mir Energie, das raubt mir Zeit, das raubt mir Kapazität, weil natürlich auch, und es raubt mir auch Selbstwert. Ne? Also wenn da jemand irgendwie so eine E-Mail schreibt und alles Negative aufkehrt, da fängt man ja schon auch an zu zweifeln. Denkt so, oh Mann, hat sie vielleicht recht und ne, und hinterfragt das und war das jetzt nicht gut genug und was habe ich da, ne, und wie hätte ich das machen sollen. Und das heißt, das war einfach natürlich für mich auch ein super unangenehmes Gefühl. Und dann habe ich gesagt, okay, Sie war ja in ihrer E-Mail zufrieden, sie hat ja extra nochmal reingeschrieben, ich war sehr zufrieden mit dem Gespräch, aber ich war nicht zufrieden mit dem Unterlagen. Und dann habe ich gesagt, hör zu, nach GOT kostet eine Unterlage, Viertelstunde 39 Euro, ich wäre bereit, dir die von der Rechnung abzuziehen, denn mit dem Gespräch, das hat ja 1 Stunde gedauert, damit warst du zufrieden und alleine das wäre 200 Euro wert, ne? Kennen wir alle. Also alleine mit mir zu reden, ne? Ich bin Expertin in dem Gebiet, ist es wert. Und da habe ich ihr das angeboten, habe mich schon schlecht gefühlt und ich wusste, ich wäre rechtlich auf der sicheren Seite, wenn ich es durchziehen würde, aber habe ich keinen Bock drauf und habe gesagt, okay, dann einigen wir uns jetzt. Dann hat sie geschrieben, nee, damit bin ich nicht einverstanden, ich würde maximal die Hälfte des Betrags bezahlen.
Aber es ist ja kein Bazar.
Genau das war mein Gedanke. Was war meine erste E-Mail, die ich geantwortet habe? Ich hatte schon in die Tasten gehauen, jetzt werde ich echt sauer, das ist hier kein Bazar. Ich fühle mich absolut nicht gewertschätzt, es tut mir leid, dass du nicht zufrieden bist, aber ne, und dann habe ich es gelöscht und gesagt, ja, okay.
Okay, jetzt ein Tipp an dieser Stelle, bevor wir jetzt auf die Ebene dann nochmal gehen, auf die Sachebene dann nochmal gehen. Wenn du eine E-Mail verfassen möchtest zu solchen Themen, Tipp an der Stelle, aufgepasst auch an alle, die jetzt zuhören. KI, der Hot Shit, ja, an der Stelle, ChatGPT, ich kann es dir nur sehr dringend ans Herz legen. Das ist nämlich meine eigene Herangehensweise an der Stelle. Eine E-Mail, die wie auch immer gelagert ist mit einer Beschwerde, ja, Inhalt erstmal egal, du hast eine Antwort darauf. Es macht total viel Sinn oder es hilft total, weil du gerade das Thema sagst, raubt dir viel Energie und so weiter. Und was schreibe ich jetzt? Und ich habe erstmal angefangen, wild was zu tippen. Das zu ChatGPT zu geben, natürlich anonymisiert, keine Frage, da wird kein Name genannt, keine persönlichen Daten mitgegeben. Aber den Inhalt rein zu kopieren, grob deine Antwort auszugeben und mit der Bitte eine professionelle Antwort zu formulieren. Und ich kann dir nur sehr ans Herz legen, das mal auszuprobieren, weil es gibt einem Distanz zu diesem Thema und das, was da rauskommt, ist meistens sehr, sehr hilfreich und eine sehr gute Antwort-E-Mail. Also das gebe ich jetzt erstmal als ganz konkreten Tipp, ohne dass wir jetzt auf die inhaltliche Ebene nochmal gegangen sind, schon nochmal mit, wenn es darum geht, E-Mails zu beantworten. Die Frage ist natürlich aber an der Stelle, beantworte ich die jetzt gerade überhaupt? Ja, und was war jetzt eigentlich das ganze Problem? Weil ich finde das jetzt gerade sehr spannend, du hast jetzt ganz viel erzählt, auch ganz viel, was bei dir abgelaufen ist im Kopf dazu und ich glaube, das kennen wir alle, das kenne ich von mir selber auch. Dass da so eins nach dem anderen passiert und dann überlegt man sich ja und legt sich eine Strategie zurecht, wie gehe ich damit um und war das jetzt richtig, wie ich das gemacht habe. Also erstmal ist das natürlich, um dir jetzt mal jetzt mitzugeben, so aus meiner Seite, du hast mich ja nach meiner Meinung gefragt, erstmal echt, also einfach doof gelaufen natürlich, dass da so 2 so Sachen passiert sind, aber um das jetzt einfach nochmal einzuordnen, es war ja per se erstmal jetzt nichts, was weltbewegend ein grober Fehler war, oder?
Nein, ich habe ja vor allen Dingen auch mit ihr nochmal telefoniert, das richtig gestellt und ihr das erklärt. Und dieses Nachgespräch hätte ich ihr doch niemals in Rechnung gestellt, weil das ist doch meine Art. Und ich bin halt auch nicht der Typ, der da irgendwie vor den Berg geht und sagt, nee, das hast du falsch verstanden, sondern ich schreibe dann ganz ehrlich rein und sage, ja, tut mir leid, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe nicht den Anspruch, perfekt zu sein, das kann ich nicht und das werde ich auch nie. Und deswegen rufe ich sie erneut an und das stelle ich ja niemals in Rechnung. Na, also wenn ich merke, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich würde das jetzt einfach, und ich sag mal so, in 90% der Fälle, wo dann ein Fehler aufgetaucht ist, ist es dann erledigt, der Kunde ist happy, man sagt, hey, ganz ehrlich, tut mir leid, es war nicht optimal, hier ist das Richtige und die Korrektur stelle ich niemals in Rechnung, das würde ich einfach nicht machen, sondern, und das ist mir ganz wichtig, ich versuche dann immer mit meinem Gegenüber das persönliche Gespräch zu führen, weil ich ja merke, dass mein Gegenüber an der Stelle gerade nicht zufrieden ist und dann sage ich, okay, mir ist es jetzt lieber, bevor wir 27 E-Mails schreiben und irgendwie unhappy sind, ich telefoniere kurz, investiere die Zeit, weiß, dass ich diese Zeit schon nicht bezahlt bekomme und weiß, okay, dann müssen wir halt überlegen, wie kann ich die Systeme verbessern, wie sorge ich dafür, dass das nicht nochmal passiert, was kann ich vielleicht noch automatisieren. Aber das ist natürlich der Grund, warum ich sie angerufen habe und gesagt habe, hier, ich wollte das nur kurz erklären, das hätte ich auch nicht in Rechnung gestellt. Ne? Also das wäre mir, also ja, mei, das war jetzt überhaupt nichts Schlimmes.
Nee, das war jetzt auch gar nicht das Thema. Hast du ja auch nicht gemacht, also von daher, das ist ja jetzt gar nicht so das Thema.
Ich finde ehrlich gesagt den Tipp, das einfach bei ChatGPT zu machen, ziemlich genial. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Also wirklich, ich hätte nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Und ich weiß ja, wie viel Zeit ich investiert habe, in diese E-Mails reinzugehen. Was ich jetzt einfach, also ich merke ja, wie persönlich involviert ich bin und das ist auch jetzt, ne, dass ich jetzt auch so ein bisschen das rechtfertige und möchte, dass natürlich auch du und alle, die gerade zuhören, sagen, oh ja, die arme Katharina, das ist ja total schief gelaufen, sie hat alles richtig gemacht, ne? Das natürlich einfach, da bin ich einfach Mensch und ich habe aber gemerkt, und das ist für mich so ein Thema, dass ich mich emotional davon auch nicht lösen kann und dass das mir einfach über 3-4 Tage nachhing. Und für mich ist so ein bisschen meine Angst, die immer dahinter steht, oh Gott, der Kunde könnte jetzt irgendwie eine schlechte Beratung schreiben oder seinen Freunden davon erzählen. Oder wie realistisch schätzt du das ein? Ist diese Angst real? Ist das berechtigt? Oder wie kann ich mich davon besser abgrenzen? Das wäre so das, also ich weiß, es gibt keine Patentlösung, aber hast du da Ideen?
Ah, okay. Genau, weil das ist gut, dass du das jetzt nochmal so zum Punkt bringst, weil du hast ja ganz, ganz viel erzählt gerade und dass ganz, ganz viel passiert und ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man auch damit umgehen kann. Erstmal natürlich, also jetzt, wenn du sagst, ne, wie schätzt du es ein? Natürlich kann es sein, dass die eine Rezension schreibt, die irgendwie nicht cool ist für dich. Das kann sein. Oder dass die Leuten erzählt, dass sie nicht zufrieden war. Natürlich, das kann sein. Aber das liegt ja bei der Person. Und jetzt mal ganz flach gesagt, ist das natürlich immer etwas, was passieren kann in unserer Unternehmungen und in all dem, was wir tun. Von daher, klar, das kann passieren. Und ich finde es spannend, dass du, was du gerade schon auch wieder in dem Nebensatz gesagt hast, wie du damit umgehst, dass ja da tatsächlich Fehler passiert sind. Einfach, ich weiß, ne, wie groß, wie klein die sind, ist ja erstmal völlig wertungsfrei, ist völlig egal. Da war was, das ist nicht ganz rund gelaufen, das war nicht 100%. Und ich weiß, dass das bei dir am meisten kratzt, dass es nicht 100%ig super war. Ich kenne das ja von mir selber auch, das wollen wir nicht. Wir wollen gerne alles richtig machen und keine Fehler machen und perfekt da durchgehen und dass jeder Kunde, jede Kundin super happy ist und uns natürlich weiterempfiehlt, 5 Sterne plus, ne, gar keine Frage. Aber es passiert nun mal. Und du hast gerade selber gesagt, du reflektierst das, du nimmst das mit und überlegst, wie kann ich das verbessern, dass das sich nicht wiederholt oder das kann man da ansetzen, was kann man automatisieren oder wie auch immer der Ansatzpunkt ist. Ja, aber was du auch gerade gesagt hast, ist ja dieses Thema, wie komme ich damit, wie gehe ich da durch? Und das ist ja nochmal das eine sind ja so technische Varianten, ne? Wie gehe ich damit um, dass es passiert ist? Wie verhindere ich das, so Qualitätssicherung? Wie verhindere ich, dass das nicht nochmal passiert? Was kann ich technisch vielleicht machen, damit ich das nicht alles alleine machen muss? Und so weiter und so fort. Und das andere ist, wie wir selber mit sowas umgehen. Und ich kenne das von mir selber auch, dass, ja, solche Sachen lange nachhängen können. Und ich, wie du schon sagst, ich habe natürlich keine Patentlösung dafür. Und ich glaube, jeder und jede macht da irgendwie sein eigenes Ding oder ihr eigenes Ding mit. Ich kenne das von mir, wenn mir Sachen passieren, wo ich irgendwas falsch gemacht habe oder wo mir ein Fehler unterlaufen ist oder ich nicht zufrieden war. Was ich gerne mache, ist, dass ich irgendwie nach einem sogenannten Separator suche. Also ne, mich versuche davon wirklich zu lösen, im Sinne von wirklich auch zu trennen, mich aus dieser Situation rauszubegeben. Weil ich kenne das, wie du es gerade gesagt hast, das kann 3-4 Tage dauern, dass ich da immer wieder dran denke, dass es mir nachhängt, dass ich vielleicht nicht gut schlafe oder so, mich ja verspannt bin, Magenschmerzen auch mal habe, wenn es ganz blöd gelaufen ist, wobei es kommt jetzt zum Glück nicht so oft vor. Hat auch jetzt weniger mit dem Business zu tun als auch im privaten Bereich. Aber genau, ich suche nach einem sogenannten Separator. Das ist die Kollegin, die sich im Coaching auskennen. Ich persönlich bin da ja nicht sehr tief ausgebildet, sondern nur sehr oberflächlich. Also ein Separator ist etwas, was einen trennen kann aus einer Situation oder einem Zustand, in dem man gerade ist, um eben das Ganze mal ja wirklich von sich auch räumlich zu lösen. Das heißt, ich gehe halt auch raus, weißt du? Also ich suche mir immer Möglichkeiten, wenn ich jetzt so eine Situation habe, zu sagen, okay, das nimmt mich jetzt hier mit und ich sitze jetzt vielleicht in meinem Büro oder ich bin irgendwie jetzt zu Hause gewesen. Klar, die To-Do-Liste ist lang und so weiter und so fort, aber vielleicht ist dann der erste Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal raus. ich mache da mal gar nichts mit, auch mit der E-Mail eben, ne, mit dem ChatGPT. Ja, klar, kannst du, das war jetzt so eine technische Lösung, weil ich einfach, das ist nicht die Patentlösung für das Thema, also ein Tool, was man jetzt einfach mal auf dem Schirm haben sollte, vielleicht in Zukunft, wenn solche Situationen sind. Aber zu sagen, hey, bevor ich jetzt hier irgendwas schreibe, bevor ich jetzt hier irgendwie weiter damit rumgehe und mich noch weiter in Rage rede und mein Kopf macht, Köpfe machen ja ganz wunderbare Sachen, lassen einen ja ganz verrückt werden, bevor das sich so weiter im Kreis dreht, gehe ich vielleicht raus. Ne? Du kannst deine Hunde nehmen, mit denen irgendwie aufs Feld gehen, mal rausgehen, sich spüren, sich ablenken, auch in dem Moment. Ich glaube, das ist schon auch so ein Ablenkungsthema. So mache ich das zumindest. Meistens, ich suche mir, je nachdem, wie doll das Ganze ist, auch wirklich vielleicht irgendwie, gehe ich dann Mountainbiken oder so. Also mache irgendwas Extremes, wo ich vielleicht so auch Sportliches, wo ich meinen Körper richtig belasten muss, wo ich mich voll auf diese Themen konzentrieren muss, auf meine Ausdauer, auf meine Atmung, auf meine Energie. Und merke halt, wie dann auch dieser Stresspegel, der da entstanden ist, klar, wir sind Medizinerinnen, aber ne, Stress, Cortisolspiegel, Abbau mit Bewegung, Energie und so weiter, hängt ja irgendwie dann doch alles zusammen. Und ich merke bei mir immer, dass das super gut hilft, da wirklich mich dann irgendwie auszupowern, den Stressspiegel abzubauen und auch den Kopf im wörtlichen Sinne freizukriegen. Ne? Kennst du vielleicht auch diesen Begriff, so ich muss mal raus, den Kopf freikriegen, um mir da halt was zu suchen. Und das funktioniert bei mir tatsächlich, muss ich sagen, mittlerweile ganz gut, um aus dieser Situation rauszugehen. Und dann entweder habe ich das Thema schon gelöst, formell, ne, also vielleicht ist diese E-Mail schon geschrieben, oder ich mache es dann am nächsten Tag, wenn ich gemerkt habe, also jetzt bin ich in einem viel besseren Zustand und merke auch dann, dass es dann nicht mehr so oft in meinem Kopf aufpoppt. Mhm. Das habe ich ganz viel gesagt, war das einigermaßen verständlich?
Total, es ist super nachvollziehbar, weil es halt einfach auch so um dieses geht, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich einfach ein Thema habe? Und es ist natürlich auch nicht für jeden die gleiche Lösung und man hat auch nicht immer die Möglichkeit. Was ich halt auch gemerkt habe, was einfach damit reinspielt, ist, ich bin Chefin einer Praxis und jemand hat mich jetzt kritisiert. Natürlich war es am Ende das Gefühl, was die Kundin bei mir hinterlassen hat, war, sie hat gezielt meine Beratung geschmälert, um die Rechnung drücken zu können. Das heißt, es wurde bewusst nach Fehlern gesucht, um meinen Preis nicht zu bezahlen. Und wir haben hier auch öfter drüber schon gesprochen, dass halt eben das Problem ist auch, dass eben natürlich auch Kosten mit, ich weiß nicht, mit Wert, irgendwo mit Selbstwert einhergeht. Das heißt, es hat natürlich auch viel mit meinem Selbstwert gemacht an den Tagen. Mhm. Ne? Also.
Und nochmal ganz kurz, also ich will jetzt gar nicht so tief in diese Situation nochmal reingehen, aber hast du den Eindruck gehabt, dass von vornherein so war, dass diese Person nur danach gesucht hat, dass du was falsch machst? Oder glaubst du, dass es dadurch, dass sie was passiert ist, sie dann so gedacht hat, oh Gott, wenn das jetzt schon schiefgelaufen ist, wie sind dann wohl die anderen Sachen? Ne? Also es kann ja so eine Verkettung sein.
Ich möchte der anderen Person gar nichts unterstellen, weil ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus beidem gewesen. Aber was halt einfach auffällig war, war ganz zum Schluss habe ich gesagt, okay, das und das ist alleine der Preis für das Gespräch und damit warst du ja zufrieden. Und dann wurde geschrieben, ja, aber auf das Gespräch habe ich ja gar keinen Wert gelegt. Ich wollte ja nur die Unterlagen haben. Und das fand ich dann einfach mir gegenüber wahnsinnig unfair, weil vorher die Person mir ja geschrieben hat, damit war ich total happy. Und dann wurden auf einmal auch Sachen, mit denen mein Gegenüber zufrieden war, relativiert. Und da hatte ich dann das Gefühl, es geht darum, den Preis zu drücken. Und das fand ich einfach dann wirklich auch unangenehm, wobei mir das geholfen hat, mich zu distanzieren, weil ich gesagt habe, so, okay, das hat nichts mehr mit mir zu tun, ne, weil das ist das, was ich eben gesagt habe, vorher, als es meine Fehler waren, war es so, ich habe einen schlechten Job gemacht, ich bin schlecht, also das ist so, da ist natürlich so ein Gedankenkarussell irgendwo losgegangen, und ich so, ach shit, das wäre jetzt auch gleich nochmal meine Frage an dich, wie kann ich das stoppen, wo kann ich mir vielleicht den einen oder anderen Kick in meiner Arbeit holen und sagen, nein, ich kann das, ich bin, ne, so das war halt das, wo ich dann halt echt versucht habe, auch gegen anzuarbeiten und ehrlich gesagt habe ich am nächsten Tag bei Instagram gefragt, liebe Leute, ich suche ein paar Testimonials für meine Internetseite, schreibt mir doch mal ein paar positive Bewertungen und das habe ich gebraucht, also wirklich und das waren so süße Texte, die dann gekommen sind, das war so toll, oh mein Gott. Und damit ich einfach dann sehe, so, nein, es sind nicht alle unzufrieden, ich habe auch ein paar happy Kunden. Aber nee, ich hatte dann das Gefühl, dass es dann darum ging, das zu drücken, ja.
Ja, aber du hast doch jetzt genau, aber das schon gerade rausgefunden, weil du meinst, was kann ich bitte suchen, was mich gut fühlen lässt? Mhm. Du hast doch was gemacht und ich habe es gesehen übrigens. Ich habe die Umfrage gesehen, da dachte ich so, ach, cool, ja, genau, hol dir mal positives Feedback. Weil das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen, erstmal ganz kurz reflektieren. Das war jetzt der erste Fall in 2,5 Jahren, ja, in dem das so gelaufen ist. Und der überwiegende Teil hat gesagt, du hast es alles schon selber gesagt, ne? Super happy mit dem Gespräch, tolle Unterlagen, vielen Dank, dass es so ausführlich ist und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, also ist so eine Sache, die beobachte ich auch bei mir selber. Ich kenne das auch aus Feedback, zum Beispiel von Vorträgen oder so, hatte ich das schon, ne, dass ich ganz, ganz viel, ganz, ganz positives, tolles Feedback bekommen habe und eine Person, die natürlich voll, die irgendwas anderes sagt und rational weiß ich in dem Moment, hey, ich kann nicht jede Person auch abholen oder nicht jede erreichen, nicht jede versteht mich oder nicht für alle ist das auch das Level, ja. Vielleicht brauchen andere Ansagen, hat eine andere Erwartungshaltung, da kann man dann wieder überlegen, was wurde wie kommuniziert, ne, was du auch machst, also kann man das vielleicht vorbeugen, kann man das besser kommunizieren noch oder kann ich das noch besser vorbereiten, nächstes Mal die Erwartungshaltung und so weiter. Aber die 20 Positiven, ne, und die eine Negative haut halt voll rein und die bleibt halt irgendwie hängen. Und du hast doch genau das Tool schon da gefunden gehabt, dass du gesagt hast, hey, ich frage jetzt mal meine bestehende Kundschaft nach Feedback und lese mir dann mal, ne, ein bisschen mache ich dann meine eigene Seelendusche, ja, mal mit positivem Feedback, um mich da auch wieder rauszupushen. Und ich glaube, das ist, also bin ja kein zertifizierter Coach oder so, ja, aber ich glaube, das wäre was, was du auch von denen gehört hättest, da mal nachzugucken und zu überlegen, welches Tool du da haben kannst. Und das ist doch ein ganz, ganz tolles zu sagen, hey, ich frage mal meine Community, was auch, also man kann das auch machen, ne, ganz direkt positiv fragen, ne, was habt ihr positives Feedback für mich? Klar, es gibt immer was zu verbessern, es gibt immer irgendwie was, vielleicht, wo die einen oder anderen sagen, ach, das würde ich mir noch anders wünschen. Aber hey, was gefällt euch gut, ja? Was war eine gute Erfahrung in unserer Zusammenarbeit? Sagt mir das doch mal. Und sich da einfach mal mit positiver Energie zu begießen oder duschen, um da den Akku wieder aufzuladen an der Stelle. Also finde ich eine total coole Herangehensweise und finde ich auch echt ziemlich cool, dass du in diesem Zustand, in dem du warst, diesen Zugriff hattest, zu sagen, was kann ich jetzt tun? Ich frage jetzt, also da handlungsfähig zu sein, weil ich kenne es auch von mir, dass ich in so einem Zustand dann auch manchmal so eingekerkert bin und merke so, ich komme da gar nicht raus. Ich merke, dass es nicht gut ist. Ich bin total, also ich hänge in diesem Rad drin und komme aber nicht daraus. Ich finde keine Lösung oder nichts, wo ich ansetzen kann, um das zu verändern, weil ich nicht handlungsfähig bin. Und das ist ja schon mal super positiv und würde ich jetzt sagen, zeigt dir auch so ein bisschen, dass du, ne, schon auch gesehen hast du auch gerade gesagt, als du gemerkt hast, es ging vielleicht gar nicht um dich persönlich, sondern es ging dann um dieses Formelle, um diese Zahl auf der Rechnung oder ähnliches, da warst du schon vielleicht in dieser ersten Distanz und konntest dann sagen, so, und wie kann ich jetzt daraus dafür sorgen, dass es mir gut geht damit? Hey, ich hole mir jetzt positives Feedback. Und das finde ich einen total schönen Weg, den ich mir auch merke, da einfach dann zu sagen, ich frage da einfach aktiv mal nach und lass es mir mal auch mal gut gehen.
Und vielleicht ist das auch was für die ein oder andere kurativ arbeitende Praxis als Tipp. Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, ich druck mir die Sachen jetzt einfach aus, dass man das irgendwo haptisch hat und sagt, okay, wenn ein Kunde gerade richtig doof war und man kann vielleicht nicht gerade Mountainbiken gehen, weil der nächste Termin kommt halt gleich rein, ja? Ja. Und man möchte irgendwie so, dass man einmal kurz zu dieser Wand geht, 5, 6 von den positiven Feedbacks durchliest und sagt so, okay, es sind super viele happy, ich kann nicht alle glücklich machen. Und ich glaube, das ist halt auch was, das ist so ein Anspruch, den ganz, ganz viele von uns TiermedizinerInnen haben, den aber niemand gerecht werden kann. Aber trotzdem haben wir ihn irgendwo in uns. Und davon mache ich mich nicht frei, dieses, ich muss alle glücklich machen können, ich muss alle retten können. Und das können wir aber unterm Strich nicht. Und ich habe ihr dann halt auch nett meine Kolleginnen empfohlen und ihr die anderen E-Mail-Adressen und Webadressen reingemacht und gesagt, so, ja, tut mir leid, dass du den Glauben in mich verloren hast. Natürlich muss das immer bestanden sein. Hier, melde dich gerne bei meinen Kollegen so. Weil ich mir gesagt habe, so, ja, es bringt ja nichts, das ist ja erschüttert und dieser Fall ist jetzt durch und da kann ich jetzt, ja, ein weiteres, was ich da eben gemacht habe, ist, ich muss noch mehr Marketing in Anführungsstrichen machen, um noch besser meine Zielgruppe zu erreichen und nochmal schärfen, was ist meine Zielgruppe, ne, und einfach sagen, okay, wie schaffe ich es, dass wirklich die Leute zu mir kommen, die zu mir passen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, auch das war eine Rolle, aber deswegen, vielleicht ist das ja ein kleiner Tipp für jemanden vor Ort, zu sagen, ich druck mir so ein paar positive Feedbacks auf und hänge mir die irgendwo hin und habe da irgendwie einen Moment, wo ich einmal kurz durchatmen kann und weiß, okay, nee, ich mache einen guten Job.
Genau, und das ist natürlich, ich meine, der Punkt ist, wir haben gerade schon gesagt, ne, es ist jetzt einmal in 2,5 Jahren passiert. Das kann natürlich immer passieren, dass jemand da ist oder man ein Missverständnis hat oder man kann auch Menschen nur vor den Kopf gucken und auch wenn wir niemandem was unterstellen möchten, also solche Dinge passieren einfach mal. Ich glaube, das ist halt, wenn man mit Menschen arbeitet, ganz, ganz, also einfach möglich, ne? Auch und wenn es ein Missverständnis ist, was auch immer jetzt am Ende das Thema ist, wir kennen ja auch nie die Situation der Person, mit der wir da interagieren. Wir wissen nicht, was bei der zu Hause los ist. Ja, also was bei der in dem Umfeld passiert oder passiert ist oder vielleicht, ne? Von daher ist halt die Frage, wie geht man da um? Und ich finde das total, ich finde auf der, jetzt mal ganz kurz, auf dieser sachlichen Ebene hast du viele Sachen gemacht, die ich wahrscheinlich eh nicht gemacht hätte. Und auf der emotionalen Ebene müssen wir halt für uns wieder schauen, wie kommen wir damit um? Wir haben ja auch mal über Google-Rezensionen auch schon mal gesprochen hier im Podcast. Und da haben wir ja auch schon gesagt, ne, was mache ich denn mit einer schlechten Bewertung? Naja, da war so meine Essenz ja, dass wir gucken, dass wir einfach das Ganze übertünchen mit positiver Bewertung. Und das geht natürlich nicht nur darum. Das eine ist natürlich die Suchmaschinen, ja, die freuen sich, wenn es positiv ist. Das tut uns gut, unserer Reputation auch online. Aber man kann sich halt auch diese Google-Rezension im Zweifel mal durchlesen, diese 10 positiven oder 100 positiven, die da drin sind. Auch wenn einem die eine im Kopf ist, die negativ ist. Und ich finde, man kann auch in der Praxis übrigens auch einfach mal fragen, ja. Wenn jetzt eine Sache blöd gelaufen ist, und ich meine, ganz ehrlich, so gut man auch schauspielern kann, die ein oder anderen Kunden merken auch, wenn irgendwie mal was nicht cool ist, wenn irgendwas passiert ist. Ich habe immer den großen Respekt übrigens an der Stelle den Kolleginnen gegenüber, die aus dem einen Raum rausgingen, wo es total schwierig waren und dann kurz Luft holen, in den nächsten Raum wieder reingehen und gute Laune machen. Ne? Das kennen wir, glaube ich, alle. Das ist einer dieser großen Stressfaktoren, den wir in Praxen manchmal haben können. Man dann gar nicht die Zeit unbedingt hat, eben wie du gerade gesagt hast, um Mountainbike zu gehen oder eine Runde mit dem Hund zu drehen, sondern dann in den nächsten Termin gehen muss, einfach weil der einfach getaktet ist, der Tag, keine Frage. Aber man kann halt auch da die Kunden, also würde ich mich einfach mal trauen, wenn das jetzt nicht gerade vielleicht die ersten Neukunden sind, wobei selbst die könnte man fragen, aber vielleicht ist das ja jemand, den man schon kennt, einfach mal zu fragen, hey, warum kommen Sie eigentlich gerne zu uns oder wir kennen uns schon so lange, darf ich Sie mal fragen? Ich sammle so ein bisschen Feedback. Was ist es, was es Ihnen gefällt? So, ja, und sich das wirklich auch mal abzuholen, verbal, das hilft ungemein, glaube ich. Und das ist total schön, dass wir da heute drüber sprechen, weil ich habe das neulich auch einer Kollegin gesagt und auch einer geschrieben, wo es ums ähnliche Thema ging, da wirklich sich mal zu trauen, einfach zu fragen, hey, warum kommst du eigentlich so gerne? Oder auch, ne, ist ja egal, welche Situation mit den Tieren ist. Die einen müssen natürlich kommen, aber sie können ja auch zu jeder anderen Praxis gehen. Und es hat einen Grund, dass sie immer wieder kommen. Und da einfach zu fragen und sich das auch mal zu trauen, es einfach mal verbal abzuholen. Weil ich weiß, dass die meisten sich das nicht trauen und dann auf eine gute, positive Bewertung bei Google oder so hoffen. Aber wenn man diesen Draht hat oder auch, wie du es gemacht hast, eben über soziale Medien einfach mal sagen, hey, was gefällt euch eigentlich an unserer Zusammenarbeit? Warum fühlt ihr euch wohl bei uns? Lasst uns doch mal wissen. Da kommt ganz viel Positives zurück und ich kenne das auch übrigens von den Praxen, mit denen ich Social-Media-Projekte umgesetzt habe, wenn wir da Content gemanagt haben, also dafür gesorgt haben, dass die richtigen Inhalte online gehen. Wenn wir über Mitarbeitervorstellungen gegangen sind oder so, da kommt so viel positives Feedback und ich habe das immer weitergeleitet ans Team und an die Mitarbeiterinnen, weil das so wertvoll ist und ich weiß, wie oft dieses positive Feedback nämlich unter den Teppich fällt. Und das einfach sich dann vor Augen zu halten oder so auszudrücken, wie du gerade gesagt hast, finde ich total schön. Ich finde, man könnte vielleicht auch irgendwie den Pausenraum so gestalten mit super Feedback. Einfach mal, um ab und zu mal irgendwo eine Ecke zu haben, wo man sagen kann, ich gehe mal kurz in die gute Ecke. Ich muss mal kurz in den Pausenraum und mir mal eben positives Feedback holen. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Ich muss halt auch daran denken, guck mal, das ist jetzt 10 Jahre her und trotzdem weiß ich das noch. Ich habe damals FSJ gemacht in einem Sportverein und man musste im Rahmen dieses FSJs immer so, ja, irgendwelche Fachtagungen machen. Und wir haben das so gemacht, dass am Ende jeder einen Zettel bekommen hat, auf dem ein Koffer aufgezeichnet war. Und da sollte jeder etwas Positives über die anderen draufschreiben, was ihm eingefallen ist. Dann dachte ich so, ja, ich hatte zu den anderen ja irgendwie keinen Draht und ich habe mir da irgendwie gar nichts so erwartet. Und manche haben auch unangenehme Sachen draufgeschrieben. Also manche haben es einfach nicht so ganz gecheckt, aber das sagt mehr über sie aus als über mich. Das wusste ich sogar damals schon. Aber das meiste war sehr viel positiver, als ich das je erwartet hätte. Und ich weiß, dass ich diesen Zettel ganz, ganz lange noch im Portemonnaie hatte und immer mal wieder drauf geguckt habe. Und also ich weiß, dass manchmal ich so ein bisschen davor Angst habe zu fragen, also erstmal kommt so ein bisschen wie Betteln einem, glaube ich, vor. Ich glaube, das ist manchmal so eine Hemmschwelle und manchmal, dass man auch denkt, ja, wenn ich jetzt frage, hast du ein positives Feedback, dass die andere Person sagt, nein, ich bin total unzufrieden. Also das ist so, da wische ich mich manchmal so ein bisschen. Aber wenn ihr da Sorge habt, dass irgendwas nicht ganz optimal ist, ihr könnt ja auch sagen, dass vorne vielleicht jemand im vorderen Praxisbereich einfach mal fragen kann, so, hey, warum kommt ihr denn gerne zur Chefin? Wir würden der gerne einen Gefallen tun und sammeln hier mal so einen Zettel und können sie hier auf unserer Leinwand einmal draufschreiben, warum ihr gerne kommt oder irgendwas und das schenken wir ihr nächste Woche zum Praxisjubiläum oder was auch immer. Ne? Also es muss ja gar nicht und dass man das vielleicht vorher einmal durchliest oder sagt so, hey, kannst du vielleicht für mich einmal gucken? Weil, und das ist so absurd, ich habe diese ganzen positiven Rücken Rückmeldung bekommen. Und trotzdem war ich so, ich habe manchmal mit zusammengekniffenen Augen gelesen. Und wenn ich dann gesehen habe, nee, es ist wirklich positiv, dann habe ich mich entspannt. Verrückt, oder? Also, dass ich trotzdem, nachdem ich nach positiven Rückmeldungen gefragt habe, so, vielleicht kommt auch einer und sagt, ich war gar nicht. Und das Schöne war aber, es haben Leute sich gemeldet, von denen habe ich seit einem Jahr, anderthalb Jahren nichts gehört. Und dachte so, naja, wer weiß. Und die waren einfach happy, deren Hunden geht's einfach gut. Die brauchen meine Hilfe einfach gerade nicht. Und damit habe ich ja einen guten Job gemacht. Genau. Und das hat einfach irgendwie gut getan. Ja.
Kennst du die Sendung Zimmerfrei noch?
Nee.
Das ist, oh Gott, das ist mein Boomer-Ich. Das war eine Sendung, die lief früher. Das ist schon leider ein paar Jahre her. Die gibt's nicht mehr. Die lief im WDR. Und das war mit Christine Westermann und Götz Alsmann. Das war so eine Talksendung. Die haben sich immer Menschen eingeladen, prominente Menschen, die sie irgendwie interessant fanden und kennenlernen wollten. Ich glaube, meistens ein oder zwei. Nee, eine Person war immer da und die hat sich sozusagen auf das Zimmer, das war eine Wohngemeinschaft, da hat sie sich auf das Zimmer beworben. Und dann haben die Zeit miteinander verbracht, haben ganz viel miteinander gesprochen, haben irgendwie das Lieblingsessen gegessen, haben immer Geschichten dann dazu ausgetauscht, warum ist das jetzt dein Lieblingsessen? Dann gab es immer noch ein ganz persönliches Gespräch, so ein bisschen intimer. Das war total schön zu sehen als Zuschauerin. Aber worauf ich hinaus will, es gab am Ende immer eine Lobhudelei. Die haben immer für die Person, die dann eingeladen war, eine andere Person aus meistens Prominentenkreis oder manchmal waren es auch Familie oder Freunde, die bereit waren, was zu sagen, haben die eine Lobhudelei gemacht. Und die Leute sollten einfach nur erzählen, was sie Positives mit dieser Person verbinden, wer die Person in ihrem Leben ist und warum die Person wichtig und bedeutsam ist. Und da gab es so, so viel positives Feedback einfach. Und da habe ich das erste Mal dieses Prinzip dieser Lobhudelei oder dieser, ich sag mal, ne, dieser Komplimentedusche gesehen, weil das macht ganz, ganz viel. Und das darf man sich ruhig abholen. Das ist auch ein Tool, was man auch im Coaching-Zusammenhang hat. Ich habe es auch im Leadership-Thema erfahren, als ich habe ja ein Team geleitet. Ich habe es leider nie angewandt, dafür war ich nicht lang genug dabei. Aber ich hatte es immer so als Idee für, wenn ich Meetings mal hatte in der Gruppe, dass man sowas total gut abschließen kann mit einer Lobhudelei, in dem halt eine Person über eine andere was Positives sagen muss. Ja, was auch immer, ob das was Persönliches ist, Berufliches und so weiter. Und hat einfach den Effekt, dass man auch positiv aus dieser gemeinsamen Zeit, zum Beispiel bei einem Meeting oder aus einer Besprechung herausgehen kann. Egal wie anstrengend das vielleicht vorher war oder wie intensiv die Zusammenarbeit war oder was auch immer. Das heißt, es hat ganz, ganz viel positive Effekte, sich einfach da dieses positive Feedback einzuholen oder es zu bekommen, auch ungefragt natürlich. Ja, also du merkst, ich bin ein totaler Fan davon und wie gesagt, total begeistert, dass du da selber drauf gekommen bist und nehme das auch für mich nochmal mit. Und ich wollte noch was dazu sagen, dass du mit zugekniffenen Augen da gesessen hast. Selbst als du da positiven Feedback gefragt hast. Ich kann es total gut nachvollziehen. Ich weiß, dass das für manche in diesem Moment die Lösung ist, diese Bewertung einfach nicht selber zu lesen. Und ich kann das total gut nachvollziehen und würde es, glaube ich, in Zukunft selber auch so machen, weil ich kenne es eben auch wie ich es gesagt habe, ich habe so ein paar Herangehensweisen, wie ich damit umgehe, um da eben nicht mich 3-4 Tage runterziehen zu lassen. Ich weiß trotzdem, was es macht und dass es sau anstrengend sein kann. Und ich glaube, es ist auch ein probates Mittel und das darf man sich auch erlauben, dass man eine andere Person erstmal lesen lässt und dann sagt, ist was Negatives dabei oder nur positive Sachen zurücklassen und dann vielleicht die negativen Sachen mit in Meetings nehmen. Weißt du, wo man daran arbeitet, eben, was können wir besser machen oder so. Also sowas, finde ich, darf man auch sich noch an die Hand nehmen, einfach einen Filter einzubauen, um sich nicht in seiner Arbeit, in der du ja in deiner beratenden Tätigkeit bist, davon herunterziehen zu lassen, dass eine Person jetzt ein blödes Erlebnis mit dir hatte. Das passiert halt leider manchmal. Also ich finde, das wäre vielleicht auch noch eine Variante in der Zukunft. Jetzt war es natürlich sehr direkt und du warst im direkten Gespräch, im Kontakt. Aber du hast es ja eben auch für die Praxis schon gesagt. Ne, da kann man ja auch jemanden einbauen, jemand aus dem Team, wo man vielleicht sagt, das ist eine Person, die vielleicht Sachen gut managen kann, die vielleicht auch gut in Kommunikation ist, die dann auch mal einfach sagen kann, okay, das positive Feedback, das geht jetzt erstmal ungefiltert weiter. Und bei dem Negativen, da schauen wir uns ganz genau an, was ist es eigentlich? Ist es eine konstruktive Kritik? Ist es ein echtes Problem, was wir lösen müssen? Gibt es Handlungsbedarf oder kann man das auch mal zurückstellen? Oder ist es was, was einfach nur persönlich ist? Dann darf man nämlich auch, finde ich, das auch einfach nicht lesen, ehrlich gesagt. So ist meine Meinung dazu.
Finde ich auch, ja. Genau, und wenn ich halt als Chefin mitbekomme, dass eine von meinen Mitarbeitenden halt irgendwie da einen Fehler gemacht hat, dann rufe ich sie an und sage, hey, ich denke nicht, dass du eine schlechte Mitarbeiterin bist, sondern es ist alles okay, das passiert mal. Also das ist so das, wie ich versuche, damit dann eben auch umzugehen und zu sagen, hey, ich stelle mich vor euch, Fehler passieren, ich erwarte keine Perfektion, Aber ich wünschte, das würde manchmal dann jemand für mich machen.
Und das ist, ja, aber das ist genau wieder, oh, das ist auch ganz spannend. Das hatte ich neulich auch hier als Feedback in einem anderen Zusammenhang auch für mich selber mitgenommen aus einem Gespräch. Genau das machen wir nämlich, ne? Wir sprechen mit anderen Personen total respektvoll und sind da nicht so persönlich dran natürlich an den Themen und sagen, hey, keiner ist perfekt, Fehler passieren. Und sind da meistens sehr, sehr, also du bist so, ich bin auch so.
Nachsichtig.
Ja, nachsichtig und vor allem sehr, sehr liebevoll und zugewandt und sagen, hey, das passiert halt so. Lass uns einfach gucken, ne, wie immer, kann man da was raus mitnehmen, kann man was verbessern, was auch immer. Aber in dem Moment ist ja erstmal der Punkt, es passiert halt. Es ist passiert, aber jetzt guck mal nach vorne. Und du hast gerade gesagt, du wünschst dir, dass das jemand anders auch für dich machen würde. Das ist natürlich in dieser Rolle, in der du bist, in der ich auch bin. Ne? Wir sind in der Selbstständigkeit oder unternehmerisch, stehen da eben am Kopf eines Unternehmens. Da ist keiner mehr, der das sagt. Du hast das jetzt einerseits gemacht, indem du dir das Feedback eingeholt hast aktiv. Aber vielleicht können wir auch lernen, da mit uns selber auch einfach viel netter umzugehen. Weil wir können natürlich uns die ganze Zeit sagen, oh ja, da hast du echt Scheiße gebaut. Boah, war das blöd. Und dann, ach, und die war ja auch doof. Was hat die denn da von mir gewollt? Und was soll denn das alles? Und das, ich bin so schlecht, ich kann das gar nicht, ne? Oder wir könnten auch zu uns sagen, hey, ein Fehler passiert, es ist nicht gut gelaufen, aber ich bin halt auch nicht perfekt. Und das ist auch okay. So wie es jemand anders zu uns sagen würde. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das in einem anderen Zusammenhang neulich gehört. Da ging es auch ganz viel um Body Positivity und solche Themen. Und jeder andere würde sagen, hey, du bist super, so wie du bist. Und ich gucke halt in den Spiegel und denke so, what the fuck? Wo kommt die Falte her? Hörst du so? Und alle denken, wieso? So, ne, hey, du bist doch super, wie du bist. So, also diese Ebene mit sich selber zu finden, das ist, glaube ich, eine der größten Aufgaben. Und ich finde, das hat auch in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Und ist auch ein Lernprozess bei mir. Also, boah, jetzt hast du ganz viel aufgemacht mit dem Thema. Guck mal, wir haben voll lang drüber gesprochen. Du hast erst auch ganz emotional erzählt und du bist jetzt total ruhig geworden. Das finde ich total schön.
Ja, verstehst du, warum ich so gerne mit dir in diesem Podcast sprechen wollte? Weil ich wusste, dass das Gespräch einen Mehrwert hat und ich hoffe, dass jeder davon ein bisschen was mitnehmen konnte und dass mein Wunsch ist, einfach, dass wir uns gegenseitig alle sehen, dass wir diese Sachen halt manchmal mit nach Hause nehmen, gerade wenn wir eben die Chefinnen sind. Und dass jeder das halt eben, dass wir die Sachen so persönlich nehmen und dass man damit halt nicht allein ist und dass es halt immer irgendwie, ja, auch schwierig ist und nicht die ist eine Patentlösung, aber dass es halt vielleicht eine Idee ist, anders anzugreifen und zu sagen, okay, wie kann ich das vielleicht anders lösen? Und ich finde, das Gespräch fand ich sehr, sehr schön und ich freue mich, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und gar nicht so groß geplant haben, sondern einfach wir geredet haben.
Ja, finde ich auch schön. Ja, weil wir aber ein bisschen persönlicher auch die Ebene. Finde ich auch sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dann lassen wir es dabei. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.